wir haben uns ja gemeinsam überlegt, was denn jetzt für die Singles am interessantesten sein könnte. Und ich habe ja auf meiner Kongressseite schon angekündigt, dass ich auch Menschen, die in kaputten Beziehungen sind, Mut machen will, dass Single-Dasein eben auch positive Seiten hat und sich auch lohnt. Und dafür seid ihr ja das leuchtende Beispiel, dass es sich lohnt und dass am Ende was Gutes bei rauskommen kann. Und ihr habt eben gesagt, ihr würdet ein bisschen erzählen über eure eigenen Erfahrungen, sodass Menschen einfach auch den Mut finden, diese Schritte zu tun, wenn es ansteht. Also ich bin sicher kein Verfechter dessen, dass man eine Beziehung sofort verlässt, wenn es Probleme gibt. Ich finde, man sollte wirklich alles dafür geben, dass es funktionieren kann. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr der gleichen Meinung seid. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man dann sagt, geht einfach nicht mehr weiter. Also ein Spruch, der mir sehr weitergeholfen hat, ich habe mich ja zweimal scheiden lassen, zwei kleine kurze Ehen gehabt. Das ist, versuche es zu ändern, wenn du es nicht ändern kannst, dann, nee, akzeptiere es, wie es ist. Wenn das nicht geht, versuche es zu ändern. Und wenn du es nicht ändern kannst, dann geh. Und das ist ein super einfacher Spruch, aber der hat mir dann sehr, sehr geholfen. Also, genau.
Ich erinnere mich an eine Expertin, die auch sehr deutlich gesagt hat in unserem Traumpartnerkongress, solange beide Seiten die Bereitschaft haben, was zu verändern, lohnt es sich auch, zusammenzubleiben.
Ja.
Dann gibt es immer die Möglichkeit, wieder einen neuen Weg zu finden. Aber wenn einer von beiden nicht mehr mitspielt oder nicht die Bereitschaft zeigt, dann hat das keinen Zweck. So ging es mir zum Beispiel. Ich habe lange versucht, auch alles versucht. Ich habe eine langjährige Ehe hinter mir und mein Ehemann war einfach nicht bereit, sich zu verändern. Er war nicht bereit, auf mich zuzukommen. Und ja, ich habe gegen Windmühlen gekämpft sozusagen und immer mehr Kraft und Energie verloren und habe dann, ja, habe ihn dann zweimal verlassen. Also beim ersten Mal, dann haben wir es dann doch nochmal versucht nach dem ersten Mal. Da war ich 4 Monate allein. Das war übrigens die einzige Zeit, die ich als Single gelebt habe. Und ich war nicht wirklich Single, kann man nicht sagen. Also ich kenne diese Erfahrung, langjährig Single zu sein, gar nicht. Das ist nochmal eine andere Herausforderung, dann sich selbst treu zu bleiben, sich nicht im anderen zu verlieren. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Was, glaube ich, vielen Menschen fehlt und was mir auch oft fehlte, das ist, wenn du über die Jahre immer in demselben Trott lebst. Du kannst dir nicht mehr vorstellen, dass es etwas anderes geben kann. Etwas Besseres, etwas Schöneres. Du gewöhnst dich so an diese Dinge, an diese Umstände, dass du versuchst, dir mit kleineren anderen Hilfen, ich sag mal Selbstbefriedigungsmodul oder wie soll man es sagen, also indem man ja, sich mit Konsum zu trösten oder mit
Essen.
anderen Dingen, mit Essen, mit Klamotten, mit Party oder mit irgendwas anderem versuchen, kleine Highlights im Leben zu schaffen, um das, um dieses Unglücklichsein in der Partnerschaft zu kompensieren. Und ja, wenn jemand da steht und er merkt, er macht ganz viel, er braucht ganz viel, er muss viel Geld ausgeben, er ist immer unglücklich und immer auf der Suche, was zu verändern, dann ist das schon ein kleiner Hilferuf oder ein kleiner Schritt dahin, hey, schau mal in dich, geh mal in dich, schau mal, was willst du eigentlich verändern? Was macht dich eigentlich unglücklich? Ist es das neue Kleid, das du jetzt unbedingt brauchst, obwohl dein Kleiderschrank schon aus allen Nähten platzt? Das sollte man sich dann fragen, vielleicht mal an der Stelle. Und ja, ich möchte diesen Menschen einfach Mut machen, zu sagen, hey, du bist es dir auch wert. Viele denken auch, ja, okay, das ist auch eine Falle, glaube ich. Ich habe es wahrscheinlich nicht besser verdient. Ich habe mir diesen Mann ja auch ausgesucht. Und dann muss ich da jetzt auch durch. Das wird mir auch beigebracht, ne? Wenn du einmal verheiratet bist, durch dick und dünn, in guten wie in schlechten Tagen, man muss sich aufopfern für den anderen. Das haben die Religionen uns ja auch so schön beigebracht, uns aufzuopfern für den anderen, dann sind wir gute Menschen. Das ist auch aus meiner Sicht nicht hilfreich und nicht gut und nicht gesund. Man sollte schon immer wieder zu sich selber finden und immer gucken, was macht mich glücklich? Muss ich
Genau.
mich für den anderen aufopfern? Muss ich jetzt auch bei meinem Partner bleiben, nur weil wir Kinder haben zusammen? Ich glaube nämlich auch, das ist auch ein Thema, dass viele auch denken, das macht meine Kinder unglücklich, wenn wir jetzt auseinandergehen. Aber ich bin der Meinung, dass viele Kinder sich wünschen, Mama und Papa glücklich zu sehen, egal ob sie zusammen sind oder ob sie dafür auseinandergehen müssen. Das tut ihnen auch besser,
Ja.
Zu sehen als ständig streitende, unglückliche Eltern, die zusammenleben. Mhm. Nur wegen der Kinder. Das ist auch eine Sache. Oder ja, ich hänge an Materie. Wir haben ein gemeinsames Haus. Wir haben uns ein Prestige aufgebaut. Die Leute. Was sollen die Leute sagen, wenn wir auseinandergehen? Mhm. Mein Freundeskreis, mein Bekanntenkreis. All diese Abhängigkeiten, die hindern ihn oft daran, diesen Schritt zu machen in ein wirklich besseres, erfüllteres Leben. Und das kann zunächst einfach mal ein glückliches Single-Leben sein. Das muss nicht direkt eine bessere Partnerschaft sein, aber die kommt ganz gewiss dann auch, wenn du gut für dich sorgst und innerlich wächst und weißt, was du willst und was dich glücklich macht. Dann kommt auch ein Mensch in dein Leben.
Es ist ja nicht immer Streit. Manchmal sind die Leute auch dann ganz kühl miteinander. Also dann ist irgendwie gar nichts so. Das ist, glaube ich, für die Kinder auch nicht so toll.
Genau.
Meinen Eltern war das so irgendwie. Mhm. Da war keine Zuwendung, keine Zärtlichkeit, also kein. Die haben einfach so nebeneinander hergelebt. Dann hatten sie getrennte Schlafzimmer und naja.
Das lernen wir als Kinder dann. Ja. Das prägt uns ja enorm. Genau. Wir denken, das ist normal. Mhm. Wir kommen in genau dieselben Muster hinein und leben dann auch so eine Ehe oder also eine unerfüllte Beziehung.
Ja,
genau. Das ist ja bei den Frauen sehr weit verbreitet, das mit dem Aufopfern, was du sagst. Und diese Selbstliebe, also ich habe das vor allem gelernt, als ich meinen Sohn hatte. Ich war eigentlich von Anfang an alleine. Und dann habe ich aber verstanden, wenn ich gut für ihn da sein will, dann muss ich auch erstmal für mich sorgen. Weil wenn es mir schlecht geht, dann geht es meinem Sohn auch schlecht.
Das ist genau der Punkt, den du da ansprichst. Es ist sehr wichtig, das gilt für jeden Menschen, dass er gut für sich selber sorgt. Weil, überlege, mit wem bist du permanent zusammen, von morgens bis abends, 24 Stunden, und das bist du selbst. Und wenn du mit dir selber unglücklich und nicht zufrieden bist, ja, wie sollst du dann Glück und Zufriedenheit nach außen strahlen, gut für die Kinder da sein, gut für den Partner da sein? Mhm. Also für mich und für, ich glaube, für Gysi spreche ich da auch, ist oberste Priorität, gut für sich selber zu sorgen, ja. Erstmal. Und dann kommen die anderen. Für den einen oder anderen klingt das egoistisch.
Das hat nichts mit Egoismus zu tun.
Nein, überhaupt nicht.
Na, ich glaube, man kann dann eben für die anderen erst richtig gut da sein und anders geht das gar nicht. Ne?
Ja. Und genauso können wir auch nicht von den anderen verlangen, dass die das einem zurückgeben, dass man verliert. Also, dass die für einen sorgen. Ich kann nicht von meinem Partner, dass der dafür sorgt, dass ich glücklich bin.
Ja.
Oder dass es mir gut geht und dass ich jetzt das bekomme, was ich brauche. Ja, das muss ich mir selber geben. Und dann erwarte ich auch nichts mehr vom anderen. Mhm. Und wenn wir frei von Erwartungen sind, dann können wir auch nicht enttäuscht werden.
Ganz genau. Und das ist auch ein großer Denkfehler von vielen Menschen, die in einer Partnerschaft leben. Der andere ist für mein Glück verantwortlich.
Genau.
Er muss mich glücklich machen. Wenn ich traurig bin, ist das, weil du irgendwas nicht getan oder gemacht hast. Mhm. Aber das ist Nonsens. Das ist, so machst du dich abhängig von dem anderen. Ich habe das in meiner ersten Ehe gemerkt. Das war meine Freundin, die ich mit 16 kennengelernt habe. Ich war schon mit 19 verheiratet. Heute muss ich selber darüber lachen. Meine Tochter ist 29 und ist noch nicht verheiratet. Toi, toi, toi. Braucht sie auch nie. Ich bin also kein Freund von Ehen in dem Sinne, weil ich schon selber zweimal verheiratet war. Und um glücklich zu sein, muss man nicht verheiratet sein. Und in der ersten Ehe war es so, ich hatte wirklich mein Glück von meiner Partnerin, von meiner Freundin abhängig gemacht. Und irgendwann hat sie mich dann verlassen und da ist in der Welt für mich zusammengebrochen. Und wer war schuld? Sie war schuld, weil sie mich verlassen hat. Und deswegen war ich unglücklich.
Ja, die Schuld sind immer die anderen.
Ja, genau. Das war ein sehr, sehr harter Lernprozess für mich. Und wenn ich mit einem auf anderen zeige, da habe ich immer diesen schönen obligatorischen Zeigefinger, zeigen immer drei Finger auf mich selbst. Ne? Also es ist nicht der andere. Man hat immer selber damit zu tun. Oder es ist, man ist selber für sein Leben verantwortlich.
Aber du warst damals ein ganz anderer und du hattest ganz viele Dinge noch zu lernen.
Ja, natürlich.
Deswegen verurteilen wir auch unsere bisherigen schwierigen Partnerschaften nicht, weil die waren wichtig, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind.
Ja.
Deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, den Partner, der einen jetzt gerade quält oder bei dem man unglücklich ist, den nicht zu verurteilen, sondern hinzugucken, warum mache ich diese Erfahrung eigentlich? Was brauche ich für mich? Wie kann ich daraus lernen? Und wenn ich aus dieser Beziehung dann ausgestiegen bin, dann rückblickend gucken, okay, was habe ich daraus gelernt? Welche Message steckt dahinter? Was brauche ich jetzt noch? Was will ich jetzt nicht mehr haben? Und ja, da kommt man auch wieder weiter, denn wenn man nicht reflektiert und blindlings immer wieder einfach wieder neu sucht, dann kommt man wahrscheinlich immer wieder an denselben.
Ja, genau. Also Robert Beetz nennt das ja die Arschengel, gell?
Ja, genau.
Der sagt, das sind einfach die Menschen, die uns am allermeisten aufregen, und das sind ja dann oft die, die uns nahestehen und auch richtig treffen können. Die triggern ja auch richtig so die Punkte, die noch Heilung brauchen und so.
Ja.
Und wenn man dann Ja zu findet und sagt, okay, was will mir das jetzt sagen, anstatt nur zu rebellieren und zu sagen, der Blöde ist ein Arschloch oder so, dann hat man auch die Chance, mit diesen Dingen einfach weiter zu wachsen. Ne?
Das ist sehr schön, was du da sagst. Mhm. Genauso ist es nämlich. Und auch in unserer Traumpartnerschaft drückt der ein oder andere immer schon mal unbewusst ein Knöpfchen.
Wir sind ja noch nicht erleuchtet.
Und wenn wir dann nicht gelernt haben, damit umzugehen, also ich habe das bei mir gemerkt, manchmal bin ich dann in so einer Situation wieder in die alte Rolle gefallen. In einer letzten Ehe war ich der Dominante, in der ersten war ich eher der Unterlegene. In der zweiten habe ich dann andersrum ausprobiert, ne? Da war ich der Dominante. Und diese Rolle habe ich manchmal noch. Ich will die nicht haben, um Gottes Willen, aber trotzdem, wenn man einen bestimmten Knopf drückt, bin ich da wieder rein. Aber ich habe gelernt, sie lässt mich dann in Ruhe, sie kennt mich dann noch ganz genau, lässt mich dann in Ruhe, ist nicht gekränkt, weil sie weiß, oder ich habe ihren Knopf gedrückt, das kann natürlich auch passieren, dann ist sie auch vielleicht verletzt. Aber wir finden immer wieder einen Weg, weil wir wissen, die Basis, die wir haben, ist die Liebe.
Ja.
Die bedingungslose Liebe. Und das, deswegen wissen wir genau, oder ich weiß ganz genau, sie will mich nicht verletzen. Und sie kann mich auch nicht verletzen, ich kann mich nur selber verletzen durch das, was sie sagt. Ne? Sie kann ja nicht wissen, wie das bei mir ankommt. So, und deswegen finden wir immer wieder einen Weg, dass am Anfang hat es vielleicht etwas länger gedauert, vielleicht einen Tag, und jetzt aber schon nach ein paar Stunden oder noch früher, dass wir wieder einen Weg zusammenfinden und dann darüber diskutieren und selber reflektieren, okay, du hast das zu mir gesagt und da kam sofort bei mir diese Wut hoch oder wie auch immer.
Mhm.
Woher kommt diese Wut und so weiter? Das ist eine
Reflexion.
Ja, Reflexion, aber eine schöne Erfahrung. Das ist eine schöne Erfahrung.
Ja.
Und dadurch löse ich ja bei mir etwas aus. Das nächste Mal in derselben Situation bin ich nicht mehr betroffen, weil ich diese Wut, die dann hochkommt, die aus ewigen Zeiten, aus der Vergangenheit ist, aufgelöst ist, aufgearbeitet ist. Ne?
Also ich finde das einen total wichtigen Punkt, den du da gerade ansprichst, weil manche denken ja, wenn man nicht streitet, ist alles gut. Und das glaube ich eben nicht, weil es gibt immer Dinge, die einen stören. Und wenn man nicht drüber spricht, also ich meine, es ist natürlich auch die Sache, dass man den richtigen Zeitpunkt findet und so weiter und die richtige Art, wie man das macht. Aber ich glaube, dass wenn man wirklich miteinander wachsen will und wenn es besser werden soll in einer Beziehung, ist es wirklich wichtig, dass man drüber spricht. Und ich hatte jemand, der hat mir immer gesagt, wenn man einen Partner sucht, sollte man sich auf alle Fälle auch jemanden suchen, mit dem man Probleme lösen kann.
Mhm.
Und vielleicht habt ihr da auch noch ein, zwei Tipps, weil ihr habt es jetzt hier so angefangen, das Thema angerissen. Habt ihr irgendwelche ungesprochenen Regeln, weiß ich nicht, dass man dann anderen erstmal in Ruhe lässt oder weiß ich nicht. Also das halte ich ganz, ganz wertvoll, wenn man diese Erfahrungen dann auch auswerten kann.
Also wenn da eine emotionale Aufgewühltheit ist, dann macht es Sinn, erstmal runterzufahren. Das ist bei uns zwar seltener der Fall, dass jemand so wütend ist gerade oder emotional beladen. In der emotionalen Beladenheit macht es keinen Sinn, ein gutes, konstruktives Gespräch zu führen, weil man dann einfach nicht klar denken kann. Ja, dann ist der Kopf einfach nicht so klar und du findest nicht die richtigen Worte, du verletzt den anderen möglicherweise. Mhm. das machen ja auch viele, ne? Sofort
zurück.
Zurück, den Ball zurückwerfen, sich wehren, sich verteidigen, und das ist alles nicht nötig. Aber ja, vielleicht in der Situation kann man sich auch mal fragen, wie alt bin ich eigentlich gerade? Das sind nämlich oft Situationen, die angetriggert wurden aus der Kindheit, und ich bin da vielleicht gerade das achtjährige Mädchen, das ich damals verteidigen musste, und deswegen fühle ich mich auch gerade wie eine Achtjährige. Ne? Kann man, es ist auch mal spannend, sich in dem Moment zu fragen, wie alt bin ich jetzt eigentlich gerade? Bin ich der erwachsene Mensch? Ja. Der, ne? Aber wir machen das schon sehr zeitnah. Mhm. Wir besprechen die Dinge zeitnah. Ich sage, wir setzen uns dann zusammen hin und dann schauen wir. Wir haben eine tolle Methode entwickelt, die hat er auch aus dem NLP mitgenommen, als er damals den NLP-Master gemacht hat. Und die ist einfach super genial. Die haben wir so ein bisschen umgemodelt für uns, dass wir fragen, was, weil oft ist dieser Anteil nicht greifbar. Warum ist das jetzt gerade so? Warum hat mich das jetzt traurig gemacht? Was ist das für ein Anteil, der da gerade sich zeigen will? Dann spüren wir in uns hinein, wir machen dann diese Übung, wo ist dieser Anteil in deinem Körper? Dann nehmen wir Kontakt mit diesem Anteil auf und er führt mich dann hindurch, wenn ich jetzt diejenige bin, die den Anteil sucht. Er leitet mich dann durch diesen Prozess oder umgekehrt, wenn er etwas hat. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, das so im Detail zu erklären.
Das ist sehr sinnvoll, weil das ist ja was, was man auch praktisch anwenden kann.
Da fällt mir gerade was zu ein. Ich hatte unglaubliche Angst, überhaupt Frauen anzusprechen. Das war eine richtige, tiefe Angst. Und vielleicht noch ein Tipp fällt mir jetzt gerade ein, wie ich zu meiner Traumfrau gekommen bin. Da ich eben dieses Problem hatte, ich konnte nicht rausgehen, ich war jetzt wieder solo, alleine, Single, und habe mir das so gemütlich gemacht. Endlich könnte ich machen, was ich wollte, musste auf jemanden Rechenschaft ablegen. Später ist dann mein jüngster Sohn noch zu mir gezogen. Wir waren also eine Männergemeinschaft, eine Männer-WG. Und das war ein richtig schönes, geiles Gefühl. Ich wollte am Anfang nichts mehr von Frauen wissen. Ich warte so die voll von den Frauen und habe aber dann irgendwann wieder doch mich danach gesehnt, nach Zweisamkeit, Zärtlichkeit, Austausch, Liebe, Sexualität. Das ist natürlich einfach für mich schöner mit einer Partnerin. Und habe dann angefangen, mir vorzustellen, wie soll denn meine Frau sein? Wie soll die sein? Und dann habe ich explizit genau aufgeschrieben, wie meine Frau sein soll, meine Traumfrau. Sie soll ungefähr so und so groß sein, von bis, lange Haare haben, war mir egal, den und den Charakter, schlank, sie soll mich so lieben, wie ich bin und so weiter. Und noch viele, viele Details, die ich jetzt nicht nennen möchte.
Also nicht nur äußere Werte.
Nicht nur äußere Werte. Und ich muss sagen, und ein wichtiger Punkt, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, war, ich will angesprochen werden. Sie soll mich finden. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich einfach nicht dieses Selbstbewusstsein hatte, auf Frauen zuzugehen. Und Easy hat mich gefunden und sie entspricht, ich würde sagen, 99% der Punkte, die ich alle aufgeschrieben habe. Abschließend vielleicht noch, ich habe mir die Liste, die ich hatte, morgens beim Aufstehen vorgelesen und mir vorgestellt, abends zum Bett gehen, mir die Liste durchgelesen und vorgestellt. Ja. Ich hatte kein Bild, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie da ist. Ja. Und es brauchte nur noch den Augenblick, dann, dass sie in mein Leben kommt.
Also Heinrich, ich finde es total schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube, es geht ganz vielen Männern so, die wenigsten sind bereit, darüber zu reden. Und also für mich gehört auch viel Mut dazu, einfach solche Sachen auch zuzugeben und nach außen zu geben. Und dass man da aber, du hast jetzt deine Strategie offengelegt sozusagen, dass man da nicht die Flinte ins Korn wirft, sondern sagt, okay, das ist jetzt eben mal so und wie gehe ich jetzt damit um oder so. Ne?
Ja.
Ja, mir fällt jetzt gerade die Angst vorm Alleinsein ein. Ich kenne diese Angst nicht. Aber die haben ja auch viele. Ja. Vielleicht auch Frauen als Männer. Ich weiß es nicht, ich vermute es mal. Und die dann lieber in einer unglücklichen Partnerschaft weiter bleiben, als alleine zu sein. Und also ich bin damals an einem Punkt gekommen, da war mir völlig klar, dass es mir alleine auf jeden Fall besser gehen würde, emotional und auch sonst, vielleicht finanziell nicht, aber das ist ja nur ein kleiner Teil, der ja wirklich unwesentlich ist, wenn es um das eigene Befinden geht, um das Ausgeglichensein, um das Durchatmen können, um zur Ruhe kommen können und glücklich sein können und neue Gedanken haben können, dass mir das auf jeden Fall nicht unattraktiv erschien, alleine zu sein.
Würdest du denn mal ein bisschen so sagen, wie für dich der Prozess war oder wie du dann an den Punkt gekommen bist? Also du hast ja sicher am Anfang versucht, das Problem zu lösen und dann irgendwie realisiert, es geht nicht. Und dann, wo du gesagt hast, jetzt muss ich aber die Reißleine ziehen oder die Konsequenz ziehen, weil du jetzt nicht weiter.
Ja, das war ein langer Prozess. Ich bin sehr, sehr lange da geblieben. Wir waren über 20 Jahre verheiratet und die Kinder waren mittlerweile auch an einem Punkt, wo sie selber auch gesagt haben, wäre doch besser, wenn ihr wieder auseinander geht. Also das war auch für mich, ich war eine von den Frauen, die zugunsten ihrer Kinder eigentlich lange es ausgehalten haben. Heute würde ich es anders machen, weil ich habe damals gedacht, ich tue meinen Kindern damit keinen Gefallen. Ich nehme meinen Kindern das Zuhause, da können sie nicht mehr so spielen, wer weiß, wo ich da hin muss. Also dieses Mangeldenken war dann auch noch da. Ne? Also du kannst dir ja auch vorstellen, du findest noch ein viel schöneres Zuhause. Du musst dir ja nicht gleich vorstellen, wenn du dieses Zuhause jetzt verlässt, dann hast du diesen ganzen Komfort nicht mehr. Das ist auch ein Denkfehler. Ja, ja. Also dir vorstellen, dir geht es danach auch gut. Du wirst genau was Wundervolles finden, wo es deinen Kindern gut geht, wo die sich auch super entwickeln können. Ja, es war ein Prozess, der schwer zu beschreiben ist. Ich habe auf jeden Fall alles versucht und ich war am Ende an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter. Der Weg geht nicht weiter. Wir kommen nicht mehr zusammen. Das geht nicht. Und das war wirklich so, das ging so weit, dass ich als sehr friedliebender Mensch so aggressiv wurde, dass ich am liebsten gewalttätig geworden wäre. So wütend machten mich diese Gespräche, die da aufkamen, die keine Gespräche mehr waren. Das war so, ich war so emotional geladen, dass ich mich kaum noch unter Kontrolle hatte, so wütend wurde ich. Das kannte ich von mir nicht. Da habe ich gedacht, so wie sie, jetzt musst du mal aufhören mit diesem Leben. Das bringt dich nicht mehr weiter. Lass die Materie los, lass dein Zuhause los, hab den Mut, neu anzufangen. Es kann nur besser werden, es geht nicht mehr. Vielleicht ist das so, weil viele Menschen müssen das erleben, erstmal ganz tief fallen, egal wie. Und dann kommt die Kraft, dann kommt plötzlich die Erkenntnis, hey, es geht auch anders weiter. Diese Blockade einfach zu durchbrechen. Ich kann doch dieses Zuhause nicht aufgeben. Das war doch mein Traum mal. Das war doch mal mein Traum. Aber der Traum, der darf sich auch ändern. Und du darfst dich nicht schlecht fühlen, wenn das alles nicht mehr passt.
Ja.
Du merkst, du hast dich nun mal verändert. Und ganz wesentlich, das Leben ist Veränderung. Das Leben ist Wachstum. Du kannst nie die bleiben, die du warst.
Ja, meine Freundin sagt immer, wenn bei mir besetzt, es gibt ja viele Leute, die sagen, na, ich warte, bis jemand kommt und wenn jemand anders da ist, dann gehe ich. Und dann sagt sie immer, es ist wie das Telefon, wenn das Telefon besetzt ist, kann kein anderer anrufen. Da ist dann kein Platz da.
Ganz genau.
Und als du vorhin erzählt hast von dem Loslassen, da hatte ich diese Geschichte oder dieses Bild von diesem Affen, der die Banane hält im Glas. Und solange ich die Banane festhalte, komme ich aus meinem Gefängnis aber nicht raus.
Richtig.
Ja, also man muss erst loslassen und vielleicht ist es tatsächlich so, dass es erstmal kurzzeitig schlechter wird, bevor wieder was Neues, Besseres kommen kann. Also wenn man realistisch ist, ist es nicht so, dass es sofort besser ist oder so, ne?
Nein, du musst dich ja erstmal neu sortieren
und
du musst
genau.
Den Zeitraum loslassen. Selbst als wir beide zusammen waren, war der Loslassprozess von meinem damaligen Ehemann noch nicht abgeschlossen. Da kamen immer wieder Phasen, Sequenzen hoch, in denen ich da einen Groll, einen Schmerz, eine Traurigkeit spürte, die in Gesprächen kamen oder einfach so aus heiterem Himmel. Das kommt einfach und will nochmal gesehen und gelöst werden und losgelassen werden. Das ist ein Prozess, der wirklich länger dauert, ja.
Also es gibt ja, ich habe zwei Regeln gehört dazu. Das eine ist, dass es ungefähr die Hälfte der Zeit dauert, wie man zusammen war, bis man es ganz gelöst hat. Und bei dem Dr. Hammer, der sagt, glaube ich, dass es genauso lange dauert, wie sich das Problem aufgebaut hat, bis es wieder ganz gelöst ist. Und ich muss sagen, bei meinem ersten Mann habe ich viele Jahre immer wieder geträumt, dass wir wieder zusammengekommen sind. Es ist immer wieder, also unglaublich. Es dauert einfach, aber es ist okay. Das heißt ja nicht, dass man in der Zeit keine andere Beziehung haben kann.
Also ich glaube, dass die Zeitqualität, in der wir heute leben, ist eine etwas andere, so dass es nicht mehr so lange dauern muss, um das aufzuarbeiten.
Das glaube ich auch.
Also du hast es unheimlich schnell im Vergleich jetzt zu deinem 20-jährigen Ehe die Dinge doch verarbeitet. Viele Dinge, die, ich erinnere mich am Anfang der Gespräche, die für dich noch nicht klar waren, wo dann wieder Wut hochkam, da ist gar nichts mehr, da ist wirklich Frieden. Und
obwohl ich heute noch von meinem Ehemann träume, von meinem Ex-Mann.
Ja, siehst du das mal. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man es verdrängt, weil ich glaube, wenn man es wegschiebt, löst es sich nicht. Man muss auch bereit sein, in die Gefühle reinzugehen und sich das anzugucken und die auch zu spüren, dass sie sich auch auflösen können. Ja.
Kommt immer wieder alles an die Oberfläche, was du runtergedrückt hast.
Ja.
Genau. Gisela, du hattest kurz vorhin erwähnt, du würdest es heute anders machen. Was würdest du heute anders machen?
Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Damals war ich ja auch noch nicht die, die ich heute bin. Natürlich würde ich es heute anders machen als damals. Damals konnte ich es nicht anders machen.
Ja gut, wir können es ja nicht.
Das ist, ja.
Genau.
Deswegen, das ist eigentlich Quatsch, aber... ich würde vielleicht den Menschen heute sagen, verabschiedet euch von dem falschen Bild von Partnerschaft, von dem romantischen Bild von Liebe, das ich damals in mir trug. Ein Mann an meiner Seite, auf den ich mich verlassen kann, bei dem ich mich ausruhen kann, bei dem ich nicht so sehr in die Selbstverantwortung gehen muss. Ich fühle mich sicher in meinem Zuhause, alles ist geregelt und so weiter und ich brauche nicht viel tun. Das war genau meine Lernbeziehung dann auch. Die spiegelte mir nämlich genau das Gegenteil. Ich musste stark sein. Ich musste meine Kinder komplett alleine erziehen, weil mein Ex-Mann sich nicht so da einbringen wollte. Er hatte andere Vorstellungen. Er geht arbeiten, verdient das Geld, bringt das Geld nach Hause und den Rest mache ich. Und ich habe das Ganze so aufgenommen, natürlich auch von meinen Elternmuster übernommen, logisch. Und habe gelernt, stark zu werden und zu erkennen, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich. Und das habe ich viele Jahre nicht gewusst. Ich habe mich abhängig gemacht von meinem Partner. Und das würde ich heute den Menschen sagen, mach dich nicht von einem Partner abhängig. Sei dir bewusst, wer du bist, was du brauchst, was dich glücklich macht. Und sieh den Partner als zusätzliche Bereicherung für dein Leben und auch als zusätzlichen Wachstumsbeschleuniger. Also sage ich immer, Partnerschaft ist ein Wachstumsbeschleuniger und keine Friede, Freude, Eierkuchenwelt ist für mich Partnerschaft nicht. Das ist für mich einfach eine andere Form von Wachstum. Ein gemeinsames Wachsen, in dem es dann auch schon mal öfter knallen kann, in dem man den Spiegel direkt vor Augen hat. Denn es wird einem dann viel mehr gespiegelt, als wenn man alleine ist. Ich glaube, dass man schneller wächst mit einem Partner, als wenn man alleine lebt.
Ich glaube, das hängt von vielen Faktoren ab. Ich glaube, wenn man sich abhängig macht und nicht auf eigenen Beinen steht, dann kann man sich auch blockieren mit seinen Prozessen. Und das hängt davon ab, wie viel ich vom Partner auch bereit bin zu lernen. Und ich glaube, auch Phasen des Alleineseins können auch ganz wertvolle Phasen sein, wo man sich über sich selber klar wird, wer man ist und was man kann. Und so. Ich wollte dich auch noch fragen, die 4 Monate, die du da alleine warst, getrennt warst, wie diese Zeit für dich war. Also gibt es da eine Auswertung von also Gutes und Schlechtes, oder?
Es war befremdlich, alleine zu sein. Also es war schon eine ganz befremdliche Erfahrung. Und aber gleichzeitig auch wieder war eine Hoffnung da, weil plötzlich Gespräche stattfanden zwischen mir und meinem Ehemann damals, die vorher nicht stattfinden konnten. Und ich merkte, er verändert sich. Er hat gemerkt, ich mache Nägel mit Köpfen. Ich bin jetzt tatsächlich in einer anderen Wohnung. Ich habe das durchgezogen. Das hat er mir nicht zugetraut wahrscheinlich. Und da ich war nicht wirklich alleine. Also ich habe es auf der einen Seite genossen, alleine zu sein. Auf der anderen Seite mich darüber gefreut, dass wir jetzt endlich anders miteinander reden können. Also ich habe mich auf die Gespräche gefreut, die dann auch immer häufiger wurden, sodass wir fast am Ende fast jeden Abend miteinander telefoniert haben oder uns öfter auch besucht haben und ich auch wieder öfter gefahren bin. Das war nicht wirklich ein, also ich kann jetzt nicht wirklich darüber berichten, wie das, das Gefühl-Dasein sein kann. Das kann ich nicht.
Und Heinrich, wie war es für dich? Du hast gesagt, du warst 4 Jahre alleine zwischendurch.
Ja, also es waren, glaube ich, auch noch waren 6 Jahre war ich alleine. Und für mich war das, wie ich es eben schon sagte, echt eine Befreiung. Ich bin normalerweise, ich bin ein sehr starker Familienmensch und war sehr traurig, dass die Familie mit meiner Ex-Frau nicht mehr funktioniert hat. Meine Tochter zog zu ihrem Freund, mein jüngster Sohn, der zog zu meiner Ex-Frau erst. Ich war völlig komplett allein. Ich war einsam, fühlte mich verlassen. Ich war wütend auf Gott und die Welt. Ich habe mich komplett zurückgezogen. Ich habe auch in der Zeit sehr stark zugenommen. 140 Kilo habe ich gewogen. Und gesundheitlich ging es mir nicht gut, bis es dann irgendwie dann doch wieder Klick gemacht hat. Und ich habe dann angefangen, mich wieder zu besinnen und den Weg zu mir selbst zu finden. Es war auch eine schöne Zeit, gar keine Frage. Und die war auch wichtig, die war auch wichtig, um zu mich selber zu finden, ein Stück weit. Dennoch denke ich heute, also wie gesagt, diese Zeit des Singleseins war wichtig, aber ich bin nie so schnell, nirgendwo in meinem Leben so schnell gewachsen wie mit Gysi. Was sie schon eben sagt, das Wachstumbeschleuniger, was wir für ein Wachstum durch der Traumpartnerkongress würde nicht, hätte es nicht gegeben, wären wir nicht so gewachsen. Und wir tun es immer noch. Wir wachsen immer noch, jeden Tag. Durch Reflexion und so weiter. Diese Geschwindigkeit, die hatte ich nicht, wo ich alleine gelebt habe.
Also wenn man jetzt das, was du gerade gesagt hast, sagt, das wäre jetzt vielleicht schön oder wünschenswert, dann ergibt sich halt auch die Frage, warum lässt man sich nicht drauf ein? Oder was sind das für Hindernisse oder Ängste? Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen. Also
bei mir war es ganz klar die Angst, du hast 2 Ehen schon hinter dir, die sind gescheitert, wobei ich heute das nicht mehr sehe, sie sind nicht gescheitert, sondern ich bin daran gewachsen. Die waren ganz wichtig für meine Entwicklung. Möchte ich auch nicht mehr missen, diese Erfahrung. Dadurch habe ich diese Beziehung erst wirklich schätzen gelernt. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Ja, also die Frage ist halt auch so ein bisschen, wie kann man sich, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, wieder öffnen oder einlassen? Wie kann man das auflösen, den Wut, den Groll, den Ärger, hast du ja auch erwähnt, um sich wieder neu einlassen zu können? Weil das ist, glaube ich, ein Grund, warum viele Singles dann Singles bleiben, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Also ich denke, was dann sicherlich auch eine gute Möglichkeit ist, sich da auch einen Single-Coach zu holen oder einen Coach zu holen, der sich damit auskennt. Es gibt durch unseren Traumpartner-Kongress haben wir viele gute kennengelernt, die ich auch durchaus empfehlen kann, sich dort mal zu melden oder sich das ein oder andere Video anzuschauen, die einem da raushelfen können. Hätte ich das damals gewusst, dass es sowas überhaupt gibt, möglicherweise hätte ich auch mich da angeschlossen. Ich habe es versucht bei so Dating-Portale. Aber da war ich wieder alleine, da war ich versteckt hinter, ne, da musste ich mich nicht zeigen. Das würde ich, also so ein Coach, der einen da ein bisschen raushilft aus diesem depressiven Single-Dasein, wenn ich eben nicht glücklich bin, man kann ja auch bloß glücklich sein, oder zu sich selber wieder ein Stück weit zu finden, würde ich ganz einfach einen Coach empfehlen.
Also es ist, glaube ich, jetzt noch ein guter Tipp oder eine Überleitung, weil wir haben jetzt auch, also wir werden im Happy Single Kongress auch das Paket Single findet Beziehungsglück anbieten können, vergünstigt. Und da wird man durchgeleitet durch diese ganzen Prozesse. Und auch die Anne Heinze und die Nina Deichler haben auch ganz tolle Sachen entwickelt, wo sie hier auch anbieten für die Verlosung. Also also ich hätte es jetzt nicht gesagt, dass das ein Tipp ist, aber wir haben es im Angebot hier im Happy Single.
Ja, genau. Die beiden können wir auch sehr empfehlen. Ja. Die waren auch bei uns.
Ja.
So, und ihr habt ja noch außerdem Angebot mit eurem vergünstigsten Traumpartnerkongress habt ihr noch ein Video rausgesucht aus dem auch, dass wir auch als Bonus ins Kongresspaket mit rein tun dürfen. Und Gisela hat auch ein Buch geschrieben, was wir auch mit verlosen dürfen. Möchtest du gerne noch was dazu erzählen, zu deinem Buch?
Ich habe zwei Bücher geschrieben. Welches meinst du jetzt? Rigide Frauen
gibt es. Erzähl, was dir am Herzen liegt.
Ja, in dem Buch Rigide Frauen gibt es nicht. Da findet der Leser so ein bisschen auch meine Geschichte wieder, weil ich damals auch durch diese schwierige Ehe mich auch von der Sexualität innerlich verabschiedet hatte, ohne es zu merken, und ich mir dann eingeredet habe, ich sei frigide. Und durch die neue Partnerschaft mit Heinrich, durch diese neue Liebe, die da entfacht ist, ist auch meine Sexualität wieder neu entfacht. Und ich habe gemerkt, dass mein Körper durchaus gut funktioniert. Und ich habe das Ganze dann mal in Frage gestellt. Und ich bin der Meinung, dass es Frigidität an sich nicht gibt, sondern nur unglückliche Beziehungen. Und dass das dazu führt, dass der Körper einfach Signale gibt, die ja dann gerade eben nicht so schön sind. Aber dass wir uns da keine Sorgen machen sollen, dass wir krank sind, sondern einfach uns andere Gedanken machen sollen. Warum funktioniere ich gerade nicht? Ja, und das andere Buch ist für Partnerschaften geschrieben, die neue Wege suchen, um ihre Partnerschaft wieder neues Leben einzuhauchen. Auf verschiedenen Wegen, wie man das machen kann. Da einfach nochmal neue Möglichkeiten zu finden, um die Partnerschaft neu zu beleben, wenn es denn dann noch was neu zu beleben gibt. Das ist natürlich auch ein Prozess. Vielleicht erkennst du am Ende, aber auch wenn du das Buch gelesen hast, dass deine Partnerschaft am Ende ist. Das weißt du vorher nicht, aber man kann zumindest einiges versuchen.
Ja, als ich diesen Kongress vorbereitet habe, habe ich gesehen, es gibt so viele interessante Themen, die mit Single-Sein zusammenhängen. Und Sexualität ist auch ein ganz wichtiges Wort. Ich habe jetzt mich entschieden, einen kurzen Kongress zu machen und im Januar noch einen weiteren Teil. Da wird es auch ein Schwerpunkt Sexualität sein. Vielleicht würdest du dann noch ein bisschen was erzählen von deinem Buch, wenn du möchtest. Weil, genau.
Wir werden auch nochmal auf die Sexualität näher eingehen.
Ja.
Wir haben eine Challenge vor Weihnachten, vom 1. bis zum 24. Da geht es auch um Sexualität und Sinnlichkeit und Spiritualität und Selbsterkenntnis.
Okay.
Da kommen bestimmt
also lohnt es sich, am Ball zu bleiben.
Ja.
Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich euch jetzt ein bisschen kennenlernen durfte und ich kann mir vorstellen, dass wir auch in Zukunft schön zusammenarbeiten können.
Ja.
Dito.
Ja, danke.
Freut mich sehr.
Ich kann mich auch einiges erzählen, weil ich habe sie durch Gesi auch ganz neu kennengelernt.
Mhm.
Ich dachte nämlich, ich sei impotent.
Das ist ja super. Dann haben wir jetzt ein Thema fürs nächste Mal, oder? Ja, gut. Ja, das ist halt so. Also eigentlich ist das Thema mir sehr wichtig. Also ich habe eben auch meine Phase gehabt, wo das alles eingeschlafen war. Da war ich nur noch Muttertier. Ja. Und dann wurde das wieder aufgeweckt und ich habe dann ganz neue Aspekte in mir entdeckt. Und ich glaube, dass eine erfüllend gelebte Sexualität, wenn wir dafür mehr Raum hätten in unserer Gesellschaft, dann hätten wir eine andere Gesellschaft. Mhm. Und das ist mir ein echtes Anliegen. Und deswegen wollte ich dieses Thema aufgreifen, habe aber gemerkt, dass es total schwierig ist. Weil Sex landet immer schnell in der Schmuddelecke, also entweder nur in der Ehe oder in der Schmuddelecke. Und es gibt andere Kulturen, die gehen ganz anders damit um. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir auch wieder einen neuen Umgang mit Sexualität haben. Weil für mich ist das was Heiliges. Also das heißt nicht, dass es deswegen nicht auch mal wild hergehen darf oder so. Das heißt es nicht. Mhm. Aber das ist die Schöpfungskraft und da ist ein unglaubliches Potenzial drin. Und wenn wir da gut mit umgehen, glaube ich, kann da ganz, ganz viel auch in die Umgebung Positives ausstrahlen.
Absolut.
Du hast was gesagt, Sexualität ist was Heiliges.
Ja.
Und genauso ist es.
Ja, und es kann ein Riesengeschenk sein. Und wenn man nicht gut damit umgeht, dann kann es unglaublich destruktiv und zerstörerisch sein. Ja. Und deswegen finde ich, ist das ein total mega wichtiges Thema. Also mir ist es ein wichtiges Thema.
Zum einen ein Tabuthema und zum anderen muss es nochmal reingewaschen werden, dieses Ganze.
Genau, genau. Und das ist das Anliegen, das ist mir das Anliegen für den zweiten Teil von dem Kongress. Genau.
Tolle Sache.
Ja.
Ja, super. Also freue ich mich, wie das weitergeht.
Ja.
Ich bedanke mich noch ganz herzlich für eure Angebote und Geschenke, für das Video, für die Bücher und für euer Upsell-Angebot, was ja wirklich ein total super Schnäppchen ist mit 29 Euro. Das ist ein richtig tolles Geschenk von euch. Danke.
Abschließend noch ganz kurz, wir bieten auf unserer Homepage die lebenswanderer.de auch Gratis-Coaching an, eine halbe Stunde. Da kann man vielleicht auch die Technik, die ich eben vorgestellt habe, gerne mal ausprobieren.
Okay. Also ich werde das alles, wir machen dann eine schöne Seite für euch und da können wir dann diese Sachen auch verlinken und so weiter. Dann können die Leute das nochmal vertiefen.
Okay.
Okay, ich freue mich. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
Okay. Tschüss.
Tschüss.